Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört noch einmal die Worte aus dem Philipperbrief, die auch schon die Epistellesung waren. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch die Gemeinschaft in Christus Jesus der entspricht. Er, der an göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Immer zu ihren Diensten. So werden die Dienstleistungsunternehmen und bieten an Telefonnummern, dass man selbst in der Nacht oder am Wochenende anrufen kann. Der Dienst, der Service ist immer da. Was steckt da von der Einstellung dahinter? Ist das die Einstellung des Dienens, der Demut? Wohl eher nicht. Da geht es ums Geschäft. Das merkt man spätestens dann, wenn man mal die Rechnung nicht bezahlt hat. Dann hört es auf mit der Freundlichkeit, dann hört es auf mit dem Service. Die Einstellung, die Gesinnung, die hinter diesem Angebot zum Dienst steht, ist am Ende recht eigensüchtig. Ich will Geschäfte machen und das geht halt am besten, wenn ich guten Service anbiete. Ihr Lieben, wo finden wir diese christliche Gesinnung, diese christliche Einstellung des Dienens, der barmherzigen Liebe und Demut? Ein bekannter Schriftsteller, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, hat von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg geschrieben, wie er dann verwundet im Lazarett lag und die Granaten schon über das Lazarett flogen an der Front und dann Ordensschwestern sich aufopfernd um die Soldaten, um die Verwundeten gekümmert haben, zum Teil unter Einsatz ihres Lebens. Und als er dann entlassen wurde aus dem Lazarett, hat er sich bei einer dieser Ordensschwestern bedankt für die Hilfe und für ihren Dienst und bekam eine Antwort, von der er dann schreibt, da ist es ihm kalt den Rücken runtergelaufen. Sie hat gesagt, ja, damit bekomme ich einen guten Platz im Himmel. Merkt ihr, was ist da für eine Einstellung dahinter? Ja, am Ende doch wieder eine selbstsüchtige, eine eigensüchtige Einstellung. Ich will mir was verdienen durch meinen Dienst. Wo gibt es diese christliche Einstellung der Demut und des Dienstes? Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. So sagt uns der Apostel Paulus. Die christliche Gesinnung, diese christliche Einstellung gibt's wohl nur dort, bei Jesus. Und dann zählt er auf, wie sich diese Gesinnung, wie sich diese Einstellung ausgewirkt hat. Der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und so weiter und so weiter. Er erniedrigte sich Schritt für Schritt bis zum Tode am Kreuz. Ein jeder sei gesinnt, so wie Jesus Christus auch war. So kriegen wir es heute vor unsere Augen gestellt. Und das ist unnatürlich. Unser eigenes Denken und die Welt um uns herum sowieso, die sagt genau das Gegenteil. Du musst dich durchboxen. Und wenn du über Leichen gehst, du musst sehen, dass du mit dem Rücken an die Wand kommst. Mach das meiste für dich draus. Und der Apostel Paulus schreibt diese Worte an die Christen in der Gemeinde in Philippi. Und es ist interessant, wenn man die Hintergründe genauer betrachtet, was da bekannt ist über Philippi, über diese Stadt im alten Griechenland, Da wohnten viele Ruheständler aus den römischen Armeen, Generäle, groß angesehene Leute, die es zu was gebracht hatten. Von welcher Einstellung waren die beseelt und getrieben? Von der Karriere in der Armee. Du musstest mindestens 10 Jahre in der Armee gedient haben, dann konntest du aufsteigen zu höheren Ämtern, du konntest du Tribun werden oder Senator. Da konntest du weiter Ruhm scheffeln und Macht gewinnen zum Konsul oder Zensor. Da gab es so einen ganzen Cursus Honorum, also so einen Ehrendurchlauf, Schritt für Schritt, wie die Karriere gemacht haben. Und jeder hat versucht, noch einen Schritt weiterzukommen auf dieser Karriereleiter, hat versucht, seinen Ruhm zu befestigen, seine Macht auszuweiten. Und diese Schritte, die waren denen so in Fleisch und Blut übergegangen, wie man da weiterkommt. Und dem schreibt der Apostel genau diese Schritte, die ja dann praktisch auch das Glaubensbekenntnis geworden sind, dass wir bekannt haben, Jesus hat sich erniedrigt. Er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, geboren, gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben. Das ist der volle Gegensatz zu dem, was damals in Philippi bekannt war, was jeder anstrebte, diese Stufenleiter nach oben. Bei Jesus geht es nach unten. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. So sieht es bei Gott aus, in Gottes Reich. So wird da Ehre und Ruhm und Ansehen erworben. Ja, Jesus war Gott in göttlicher Gestalt. Er hatte die volle Gottheit in sich. Und diese Worte aus dem Philipperbrief, die zeigen so viel über das, was Jesus ist. Er ist völlig und ganz Gott. Er war am Anfang. So schreibt der Apostel Johannes am Anfang von seinem Evangelium, als die Welt geschaffen wurde, das ewige Wort. Und ohne denselben ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das ist Jesus, der ewige Gott. Aber er fängt ganz oben an und erniedrigt sich. Er wird Mensch, nimmt menschliche Gestalt an. Das beginnt schon zu Weihnachten, geboren in einem Stall und in eine Krippe gebettet. Und dann geht er den Weg der Menschen in Entbehrung und Armut als Wanderprediger. Sie fragen ihn, wo bist du zu Hause? Naja, die Füchse haben Gruben. Aber der Menschensohn hat eigentlich keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen soll. Er empfand wie ein Mensch Hunger und Müdigkeit und auch Trauer und Mitleid. Als sie in eine Stadt kamen, wo gerade eine Beerdigung stattfand, der einzige Sohn einer Witwe herausgetragen wurde, tot, da weint er. Und beugt sich dann über den jungen Mann und macht ihn wieder lebendig. Er wird ganz Mensch mit menschlichen Empfindungen, mit menschlicher Erscheinung, ganz so wie ein Mensch. Was steckt da für eine Einstellung dahinter, dass sich Gott erniedrigt, um über diese Erde zu gehen? Bei Jesus in erster Linie der Gehorsam. Er gehorcht dem, was Gottes Plan ist. Das war Gottes Plan, um die Welt zu erlösen. Da erniedrigt er sich, freiwillig, bis zum Tod am Kreuz. Wenn wir die Leidensgeschichte betrachten in diesen Tagen vor Ostern, dann merken wir es ja immer wieder, er hätte gehen können. Er hätte sich frei machen können. Er hätte nicht in dieses Komplott hineinlaufen müssen. Aber er wollte es. Warum hat in Gethsemane ringt er mit dem Wunsch, den Kelch doch vielleicht vorübergehen zu lassen? Aber nein, er ist gehorsam, er lässt sich fallen, er lässt sich schlagen, er will das selber, er ist gehorsam, denn das ist Gottes Wille. Und diese Karriere geht weiter, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Er wurde nicht nur Mensch, sondern er trat an die Stelle der Menschen. Er lud unsere Schuld, unser Versagen, unsere Sünde auf seinen Rücken. Er ließ sich ans Kreuz nageln, auf der göttlichen Karriereleiter verblutete er am Flurholz. Auf dem Weg seiner Karriere erloschen seine Augen in übermenschlicher Qual. Und er zertrat der Schlange den Kopf, wie es heißt. Was ist da für eine Einstellung dahinter? Der ewige Gott, der Schöpfer der Welt, erniedrigt sich, leidet und stirbt. Als die Christen im Römischen Reich diese Botschaft hörten und weiter sagten, da war das für die meisten einstößig, unangenehm, eklig sogar, abstoßend, ein Skandal. Aber so handelt Gott. Das ist Gottes ewige Liebe, dass er sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. So groß ist Gottes Liebe zu uns, dass er sein Liebstes opfert, dass Jesus selbst am Kreuz für uns stirbt, weil er uns liebt, weil es sonst keinen Weg heraus gab aus der Verdammnis, in der er steckt. Diese Verse aus dem Philipperbrief sind so wunderbar, einerseits indem sie die Erniedrigung zeigen, diese Einstellung, die dahinter steht, dieses Hinabsteigen, sich schlagen lassen, aber es ist eben auch ein Lied, also ein Jubellied, denn es geht ja dann weiter. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Wir können ja schon über Karfreitag hinausblicken. Das Kreuz, das leer ist und das Grab, das leer ist und keiner mehr drin liegt. Jesus ist auferstanden, nachdem Jesus sich erniedrigt hat, nachdem er gelitten hat, gestorben ist. Da hat ihn Gott auferweckt. Und nicht nur, dass er wieder lebte, dass er seine Jünger noch lehren konnte, sondern Gott hat ihn erhöht. Über alle Namen. Und hat ihn gesetzt zur Rechten Gottes. Er ist der Herr, er regiert. Und in dem Namen Jesus sollen sich beugen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Als die Beatles bekannt geworden sind und die ihre Platten dann weltweit verkaufen, da soll einer von den Beatles dann mal begeistert gesagt haben, so, jetzt sind wir bekannter als Jesus. Na, wenn man heute irgendwo in eine Großstadt geht und Jugendliche auf der Straße fragen würde nach den Beatles, dann ist das wahrscheinlich schon wieder bloß noch eine ferne Erinnerung, da war mal irgendwas mit den Beatles. Der Name gerät auch in Vergessenheit. Aber es ist ein Name, der bleibt. Jesus Christus, der Herr, den Gott gesetzt hat als Herrscher und Regent. Und dieses Lied, diese Verse hier aus dem Philipperbrief besingens, Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und um das alles herum legt der Apostel Paulus sozusagen diese Klammer, diese Aufforderung. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Darum sollen wir es betrachten, das Leiden von Jesus und seine Verherrlichung, dass wir gesinnt werden, wie unser Herr Jesus Christus auch war. Da haben wir also ein wunderbares Vorbild. Jemand, der sich erniedrigt hat zum Leiden und Sterben. Doch hilft das? Wenn wir da ein Vorbild vor Augen gestellt bekommen. Wisst ihr, es gibt so viele Vorbilder in der Geschichte für aufopfernde Liebe. Mutter Teresa fällt uns da vielleicht ein. Oder aus der Geschichte gibt es ja viele. Las ich neulich von einem adeligen Kahnstein, der sein ganzes Vermögen drangegeben hat, um Bibeln drucken zu können. Er hat eine Bibelgesellschaft gegründet. Er hat sein Reichtum aufgegeben, damit die Armen die Bibel auch kaufen können und lesen können. Oder vielleicht denkt ihr an Corrie ten Boom oder so. Aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja einige Berichte und Beispiele, Vorbilder für aufopfernde Liebe. Leute, die Juden versteckt haben und dann selber dafür ins KZ gekommen sind. Helfen uns diese Beispiele? Wir schauen sie uns an mit Ehrfurcht und Ehrerbietung, aber hilft das schon, dass wir unsere Gesinnung dann ändern, dass wir auch so werden wie sie? Wohl nicht. Da fehlt noch ein Schritt mehr. Der Apostel Paulus sagt zwar, an jeder Seite sind, wie Jesus auch war, aber er zeigt eben dann, was Jesus getan hat. Die Gesinnung von Jesus, die bekommen wir erst geschenkt, wenn wir eben erkennen und glauben und ergreifen im Glauben, dass er das alles für dich getan hat. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus auch, Christus auch war, um diese Gesinnung zu finden. Da gehört es auch erstmal, dass wir uns erniedrigen. Nämlich, dass wir das tun, was wir vorhin schon getan haben, dass wir niederknien, zumindest im Herzen, und das Bußgebet sprechen. Herr, ich habe gesündigt. Herr, ich schaff's allein nicht, vor dir gerecht zu sein. Herr, ich muss mich schämen für meine Wege. Jesus ist uns ein Vorbild in der Gesinnung, aber es ist eben nicht nur das Vorbild. Er ist mehr. Er ist unser Heiland, der für uns eben das getan hat. Wenn wir Buße tun und ihm unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld wegnimmt und uns frei macht. Und erst an der Stelle bekommen wir dann die Kraft, die unsere Gesinnung verändert. Dann kommt Gottes Geist in unser Herz und nimmt die vielen eigensüchtigen Gedanken weg. Dann kommt Gottes Geist in unser Herz und schenkt uns den Gehorsam, dass wir nicht nur tun müssen, was seine Gebote fordern, sondern dass wir es dann auch wollen. Ja, unser großer Gott hat uns die Gebote gegeben, das erkennen wir dann erst, weil er unser Leben dadurch leitet, weil sie gute Gebote sind. Diese Gesinnung, wie Jesus Christus auch war, die kommt in unser Herz. Nicht nur, wenn wir Jesus als Vorbild nehmen, sondern eben, wenn Jesus unser Heiland wird. Wenn wir merken, all das, was er am Kreuz gelitten hat, das hat er für uns getan. Wenn diese unendliche Liebe unser Herz bewegt, dann kann sich diese christliche Gesinnung einstellen, dass wir unseren Nächsten auch lieben können, zumindest ein Stück weit. Mit dieser Liebe, die eben übermenschlich ist, mit dieser göttlichen Liebe, die auch den liebt, der nicht liebenswert ist, die auch bereit ist, die Feinde zu lieben. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Lassen wir uns diese Gesinnung schenken. Dass wir das tun können, was der eine Verbrecher am Kreuz tat. Ihr erinnert euch. Der andere spottet ja. Aber der eine ist es da, der sagt, wir sind, unsere Taten sind das wert, was wir jetzt bekommen. Diese Todesstrafe. Er tut Buße. Er sagt, ja, ich bin schuldig. Ich bin Sünder. Aber bei dieser Einsicht bleibt er auch nicht stehen, sondern wendet sich dann an Jesus, der neben ihm stirbt, und sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Durch diese zwei Schritte, dass wir unsere Sünde bekennen und es aber dann an Jesus wenden und sagen, Herr, vergib du mir meine Schuld, dass wir an ihn glauben, durch diese zwei Schritte und dann eben durch den Zuspruch der Vergebung, die Jesus dem Schächer am Kreuz ja dann gibt und ihm sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, dadurch kommt Gottes Geist in unsere Herzen und ändert unsere Gesinnung, dass wir dann auch ähnlich werden können unserem Heiland. Glaubst du daran, dass Jesus all das für dich getan hat, dass er für dich am Kreuz gestorben ist? Dann schau nochmal hin zum Kreuz. Dann schau nochmal hin und nimm dir deinen Heiland dann als Vorbild. Und dann trifft es auch für dich zu, was in diesen Versen im Philipperbrief heißt, darum hat ihn auch Gott erhöht. Also Gott hat Jesus erhöht, aber er will uns auch erhöhen. Sind denn Christen Duckmäuser? Sind denn Christen die ewigen Verlierer, die immer nur die Drecksarbeit erledigen und die alles erdulden und erleiden? Ist diese christliche Gesinnung die Einstellung der ewigen Verlierer? Durchaus nicht. Gott will die segnen, die ihm dienen. Gott will uns erhöhen. Er wird uns erhöhen am jüngsten Tag. Er wird alle die erhöhen, die an ihn glauben und einladen zu seiner Hochzeitstafel, so wie es mal gesagt wird. Aber eben auch schon in diesem Leben kann es uns Gott schenken, dass er unsere Wege segnet, dass er unser Leben segnet und Kraft gibt, wenn wir denn diese Gesinnung von Jesus in unser Herz bekommen, der sich selbst erniedrigt hat und den Gott dann erhöht. Gib's Gott, dass wir in diesen Tagen der Passionszeit durch den Blick zum Kreuz, durch die Betrachtung des heiligen Leidens unseres Heilandes, diese göttliche Gesinnung geschenkt bekommen, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.